Kliradio Wissen. Update.
Der Co-Pilot war vor mehreren Jahren vor Erlangung des Pilotenscheins über einen längeren Zeitraum mit vermerkter Suizidalität in psychotherapeutischer Behandlung.
Das sagt der Düsseldorfer Staatsanwalt Christoph Kumper. Der Absturz der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen liegt fast eine Woche zurück und jetzt steht fest, der Co-Pilot der Maschine war vor Jahren schon einmal wegen Selbstmordabsichten in Behandlung. Das geht aus der Krankenakte hervor, die die Uniklinik Düsseldorf heute Vormittag an die Staatsanwaltschaft übergeben hat. Das ist eines unserer Themen im Update. Ich bin Jakob Vogel, hallo.
Update.
Als vor einer Woche der Airbus der Germanwings über den südfranzösischen Alpen abgestürzt ist, war früh klar, dass zu diesem Zeitpunkt nur der Co-Pilot im Cockpit saß. Die Ermittler sprachen schnell davon, dass er wahrscheinlich die Maschine absichtlich zum Absturz gebracht hat und damit den Tod von 149 weiteren Menschen verschuldet hat. Heute hat die Staatsanwaltschaft Düsseldorf bestätigt, der Co-Pilot der abgestürzten Germanwings-Maschine war vor Jahren wegen Selbstmordabsichten in Behandlung. Nach Angaben der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft lag die Therapie aber vor seiner Karriere als Berufspilot. Staatsanwalt Christoph Kumper.
Im Folgezeitraum und bis zuletzt haben weitere Arztbesuche mit Krankschreibungen stattgefunden, ohne dass Suizidalität oder Fremdaggressivität attestiert worden ist.
Die Uniklinik in Düsseldorf hatte den Ermittlern heute Vormittag die Krankenakte des Co-Piloten übergeben. Da stand drin, dass er in diesem Februar und März mehrfach dort in Behandlung war. Bei diesen Terminen haben die Ärzte aber offenbar auch keine Gefahr festgestellt. In den französischen Alpen geht die Suche nach dem Flugschreiber und den Opfern des Absturzes weiter. Die Ermittler hoffen, dass die Flugschreiberdaten helfen, den Hergang der Katastrophe besser zu verstehen.
Was sonst noch wichtig war?
Und das war die Präsidentschafts- und Parlamentswahl in Nigeria am Wochenende.
Wenn Nigeria niest, dann bekommt Ghana bald Schnupfen und Westafrika holt sich eine Erkältung.
So lautet ein Sprichwort und das zeigt ganz gut, welche Dimension die Wahl in Nigeria für Afrika hat. Nigeria ist mit 180 Millionen Einwohnern nicht nur das bevölkerungsreichste Land Afrikas, es ist auch die größte Volkswirtschaft südlich der Sahara. Das Land ist religiös zweigeteilt, im Norden überwiegend Muslime, im Süden zum Großteil Christen. Es besitzt viel Öl, allerdings kommt der Reichtum daraus kaum beim Volk an. Korruption ist ein allgegenwärtiges Problem, mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt in bitterer Armut. Auch das hat dazu geführt, dass die islamistische Terrorgruppe Boko Haram im Norden des Landes so stark wurde und nach wie vor ein Riesenproblem für das Land darstellt. Vor diesem Hintergrund haben die Menschen am Wochenende gewählt. 14 Kandidaten haben sich um die Präsidentschaft beworben. Als Favoriten gingen der christliche Amtsinhaber Goodluck Jonathan und Oppositionsführer Muhammadu Buhari, der Moslem ist, ins Rennen. Mehr von unserem Reporter Stefan Ehlert.
Buhari war zuvor bereits 3-mal bei Präsidentschaftswahlen unterlegen. Diesmal hat er nach Meinung vieler Beobachter eine Chance. Er kann sich auf eine breite Basis aus Muslimen und Christen sowie aus mehreren großen ethnischen Gruppen stützen. Jonathans Regierungspartei hatte sich zuvor gespalten. Dem scheidenden Präsidenten wird vorgeworfen, lange Zeit nicht genug gegen den verheerenden Terror der Islamistengruppe Boko Haram getan zu haben. Außerdem geriet die Korruption außer Kontrolle. Zudem befand sich die Landeswährung des Ölexporteurs zeitweilig im freien Fall, weil der Rohölpreis eingebrochen war. Die Folge waren Inflation und eine weitere Verarmung.
Die ersten Auszählungsergebnisse deuten heute an, dass Buhari diesmal das Rennen gemacht haben könnte. Es wäre nicht das erste Mal, dass er an die Macht kommt. Buhari hatte Nigeria schon von 1983 bis 1985 als Militärdiktator regiert. Ein offizielles Endergebnis gibt es aber noch nicht. Atahiru Jega von der Wahlkommission.
Die Kommission warnt ausdrücklich vor frühzeitigen Veröffentlichungen von Wahlergebnissen durch nicht autorisierte Personen und Medien, vor allem durch Internetseiten.
Und der Appell hat einen Grund. Die Stimmung zwischen den verschiedenen politischen Lagern in Nigeria ist gereizt. Schon gestern hatte eine Meldung, dass die Regierungspartei die Wahlen gewonnen habe, für Unruhen im Südosten des Landes gesorgt. Dabei soll es auch Tote gegeben haben.
We hope that good conduct will continue to prevail throughout the post-election period as well.
Wir hoffen, dass sich die Menschen nach der Wahl genauso ruhig und gut verhalten, wie sie das während der Wahl getan haben, sagt Atahiru Jega. Bei der letzten Abstimmung 2011 hatte es danach viel Gewalt gegeben. Über 800 Menschen wurden dabei getötet. Es hängt also viel davon ab, ob der Wahlverlierer das Ergebnis akzeptiert und wie er damit umgeht. Am Nachmittag gab es erste Meldungen, dass es bei der Stimmenzusammenzählung nicht mit rechten Dingen zuging. Die war ohne Begründung verschoben worden. Die USA und Großbritannien sehen Anzeichen für politische Einmischung. Auch die Opposition spricht schon von Wahlbetrug. Der Tod einer Zeugin im Stuttgarter NSU-Untersuchungsausschuss hat gestern Rätsel aufgeworfen. Heute gibt ein erster Obduktionsbericht Antworten. Laut Staatsanwaltschaft wurden keine Anzeichen auf Fremdverschulden gefunden. Staatsanwalt Tobias Wagner.
Die junge Frau hatte 4 Tage vor ihrem Tod einen leichten Motorradunfall, bei dem sie auch leichte Verletzungen am Knie davon trug. Es könnte hier sein, dass der Bluterguss im Knie eine Thrombose verursacht hat. Es ist aber auch so, dass noch weitere Untersuchungen durchgeführt werden. Insbesondere wird noch eine feingewebliche Untersuchung und auch eine chemisch-toxikologische Untersuchung durchgeführt.
Die Thrombose soll die Lungenembolie ausgelöst haben, an deren Folgen die 20-Jährige dann gestorben ist. Die Frau war eine Ex-Freundin eines ehemaligen Neonazis. Der war selbst im Herbst 2013 in einem Auto in Stuttgart verbrannt. Brisant ist, dass der Neonazi angeblich gewusst haben soll, wer die Polizistin Michelle Kiesewetter vor 8 Jahren in Heilbronn getötet hatte. Der Mord wird den Rechtsterroristen des NSU zugerechnet. Die jetzt tote Zeugin hatte bei ihrer Aussage im Landtag von Baden-Württemberg gesagt, dass sie sich bedroht fühlt. Deshalb wollen die Ermittler ausschließen, dass sie ermordet wurde. Bei Luftangriffen im Norden des Jemen sind Dutzende Menschen in einem Flüchtlingscamp getötet worden. Die Angriffe wurden von der Saudi-Arabien geführten Allianz gegen die Houthi-Milizen geflogen. Unklar ist, ob sich die Angriffe gezielt gegen das Flüchtlingslager gerichtet haben oder gegen eine militärische Anlage in der Nähe. Das Lager ist ganz in der Nähe der saudischen Grenze. Dort sollen zum Zeitpunkt des Angriffs rund 700 Flüchtlinge gewesen sein. Eine jemenitische Nachrichtenseite spricht von 10 Toten und 83 Verletzten. Andere Quellen gehen von deutlich mehr Opfern aus. Saudi-Arabien und seine Verbündeten bombardieren seit 5 Tagen Stellungen der schiitischen Houthi-Milizen im Jemen. Bei der Nationalmannschaft der Fußballfrauen hört Bundestrainerin Silvia Knight auf. Das hat sie heute bekannt gegeben. Den Rückzug hatte sie wohl schon länger geplant.
Wenn es am schönsten ist, muss man aufhören. Ich habe so viel Spaß mit meiner Mannschaft. Ich habe die alle ins Herz geschlossen. Das ist eine junge, dynamische Mannschaft. Die ist charakterstark. Es macht mir riesen Spaß, mit ihr zu arbeiten. Aber irgendwann muss man auch einfach mal sagen, so, das war jetzt lange genug, es war wunderschön, jetzt reicht's und jetzt muss mal jemand anderes machen.
Knight ist seit 2005 Bundestrainerin und wurde mit der DFB-Auswahl Welt- und Europameisterin. Im Sommer 2016 will sie mit dem Team in Kanada noch einmal den WM-Titel holen. Danach übernimmt sie die neue Scouting-Abteilung für Frauen- und Mädchenfußball beim DFB. Ihre Nachfolge tritt dann Steffi Jones an. Die ist im Moment noch DFB-Direktorin für Frauen- und Mädchenfußball.
Was noch wichtig wird.
Hier mit Blick auf die Schweizer Berge kommt einem in Erinnerung, selbst dann, wenn man das Gipfelkreuz schon vor Augen hat, dann sind die letzten Meter die schwersten, aber eben auch die entscheidenden. Genau darum geht es jetzt hier.
Das ist Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier und es geht um die Atomverhandlungen mit dem Iran, die schon seit dem Wochenende in der entscheidenden Phase sind. Meldungen über vorläufige Einigungen von gestern wurden inzwischen dementiert, aber morgen sollte dann ein Ergebnis stehen, denn dann läuft die selbstgesetzte Frist für ein Rahmenabkommen ab. Das soll die Basis für einen detaillierten Vertrag bilden, der dann bis Ende Juni stehen soll. Am Verhandlungstisch sitzt der Iran den 5-ständigen Mitgliedern des UNO-Sicherheitsrats und Deutschland gegenüber. Ziel der internationalen Gemeinschaft ist es, dem Iran zwar eine zivile Nutzung von Atomkraft zu erlauben, aber auf lange Sicht zu verhindern, dass das Land eine Atombombe baut. Im Gegenzug sollen die Wirtschaftsstrafen gegen den Iran gelockert werden. Auch darum geht es in Lausanne. Heute hatte der russische Außenminister Sergei Lavrov die Verhandlungsrunde verlassen und angekündigt, morgen wiederzukommen, wenn es Fortschritte gibt.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Die Wahl in Nigeria ist auch Thema im Netz. Kota Kinabalu schreibt auf tagesschau.de von der Qual der Wahl. Erstaunlich, dass die Nigerianer überhaupt noch zur Abstimmung gehen. Bei der Wahl zwischen Betrügern und Halunken würde ich eher zu Hause bleiben. Auch El Chico ist pessimistisch. Wenn schon vor dem Wahlergebnis in unserer Presse von Wahlbetrug zu hören ist, dann ahne ich Schlimmes. Am Ende droht wieder eine Farbrevolution oder ein Frühling. Dazu twittert El Nathan, offenbar aus Nigeria, hoffen wir, dass wir nicht all die Lebensmittelvorräte auch wirklich brauchen, die wir letzte Woche angelegt haben, wenn dann später die Ergebnisse bekannt gegeben werden. Auf die Frage der Tagesschau bei Facebook, ob Nigeria reif für die Demokratie ist, gibt es Zweifel, zum Beispiel von Gerhard Kalkreuter. Er schreibt, interessant wäre es zu erfahren, ob Christen auch den muslimischen und Moslems den christlichen Kandidaten gewählt haben oder ob es einfach weiter darum geht, dass der eigene Clan ans Futter kommt. Und Norbert Wuzinski sieht bei Deutschlandradio Kultur nur einen Gewinner, die Ölmultis. Das Volk ist nur Steuervieh, die Natur kaputt, die Elite korrupt bis ins Mark. Tolle Demokratie.
Und sonst in der Welt?
Israels ehemaliger Regierungschef Ehud Olmert ist wieder wegen Bestechlichkeit verurteilt worden. Ein Gericht in Jerusalem sah es laut Medienberichten als erwiesen an, dass Olmert von einem US-Geschäftsmann bestochen wurde. Das Strafmaß soll Anfang Mai verkündet werden. Olmert war schon im letzten Jahr wegen Bestechlichkeit zu 6 Jahren Haft verurteilt worden. In dem Fall hatte er in seiner Zeit als Jerusalemer Bürgermeister Geld für den Bau eines umstrittenen Großprojekts angenommen. Olmert geht gegen das Urteil vor dem obersten Gerichtshof vor und musste seine Haftstrafe deshalb noch nicht antreten. Seit rund 40 Jahren ist Zypern geteilt. Auch der frühere Fußballverband der Mittelmeerinsel ist in 2 Verbände aufgeteilt. In einen zyprischen, der zum Süden gehört, und einen für die Clubs im türkischen Norden. Sie wollen sich jetzt wieder vereinigen. Der Verband im türkischen Norden ist isoliert, da er international nicht anerkannt wird. Genauso wie der türkische Nordteil der Insel nur von der Türkei anerkannt wird. 1974 haben türkische Truppen den Nordteil der Insel besetzt. Daraufhin kam es zur Teilung. Seit Jahren gibt es Versuche, die beiden Inselteile wieder zu vereinigen. Die Schweizer mögen ihre Hymne nicht besonders. Jetzt könnten sie eine neue bekommen. Sie dürfen sogar selbst ein bisschen mit aussuchen in einer Online-Abstimmung. Zur Auswahl stehen 6 Beiträge aus insgesamt 208 Vorschlägen aus einem Wettbewerb, den eine gemeinnützige Gesellschaft ausgerufen hat. Bis Mitte Mai werden 3 Finalisten bestimmt. Der Sieger soll dann nach einem weiteren Online-Voting und einer Fernsehshow im September feststehen. Viele Schweizer sind mit ihrer jetzigen Hymne unzufrieden. Manche sprechen von einer Kreuzung aus Kirchenlied und Wetterbericht. Der Text ist voller Bezüge zu Gott und dem Alpenpanorama. Der Siegerbeitrag soll dann den Bundesbehörden vorgelegt werden, die dann entscheiden können, ob er zur neuen Schweizer Hymne wird oder eben nicht.
Wissensnachrichten.
Wir Deutschen sind umweltbewusst, das kann man auf jeden Fall so sagen, aber nicht mehr ganz so wie noch vor 2 Jahren. Das steht in einer neuen Studie des Umweltbundesamtes. Anne Tepper aus unseren Wissensnachrichten. Macht man sich dort jetzt Sorgen?
Nein, für 19% der Deutschen ist der Umweltschutz eines der wichtigsten Probleme. Bei der letzten Befragung 2012 hatten diesen Eindruck zwar noch 35%, also fast doppelt so viele, aber die Studienautoren sagen, das war kurz nach Fukushima und da war die Stimmung in Deutschland eine ganz andere. Jetzt macht man sich halt mehr Sorgen um soziale Absicherung und die Wirtschafts- und Finanzpolitik.
Trotzdem, aber 19%, jeder fünfte ungefähr, das ist ja nicht so viel. Ich hätte gedacht, dass sich mehr Deutsche darüber Gedanken machen.
Das kann auch daran liegen, dass sich die Wahrnehmung verändert hat, sagt die Studie. Inzwischen gibt es nämlich viele, die Umweltschutz nicht mehr als Problem sehen, sondern als Lösung für viele Probleme, zum Beispiel für Wohlstand oder Arbeitslosigkeit.
Ja, und was machen wir Deutschen dann selbst für Umwelt und für Klimaschutz?
Viele sind bereit, auf ihr Auto zu verzichten. Dafür müssten aber auch unsere Städte anders geplant sein. 82% der Befragten haben gesagt, dass mehr gemacht werden muss, damit man auch mit dem Fahrrad zu Fuß oder mit Bus und Bahn überall hinkommt. Vor allem in Großstädten wäre es auch für viele denkbar, auf Carsharing umzusteigen.
Ja, aber Autos sind ja nicht das einzige Problem. Wie sieht es denn zum Beispiel in den Haushalten von uns in Deutschland aus?
Also da sind wir zum Teil sehr umweltbewusst, vor allem beim Thema Energieeffizienz. Wenn ein neuer Kühlschrank gekauft wird oder eine Birne für die Lampe, dann achtet ungefähr die Hälfte immer aufs Energiesparen. Und auch bei Putzmitteln und Klopapier kaufen viele Öko. Bei Kleidung spielt das Thema Umweltschutz bei knapp der Hälfte dagegen gar keine oder nur eine geringe Rolle. Das Umweltbundesamt meint, dass das auch am geringen Angebot liegt. Da wäre also noch Luft nach oben.
Nicht immer hat man den Klimaschutz selbst in der Hand. Das zeigt auch eine neue Studie aus Japan. Da haben Forscher nämlich herausgefunden, dass die Tsunami-Katastrophe vor 4 Jahren schwere Folgen für das Klima hatte. Wie das?
Dabei geht es darum, dass der Tausende Gebäude zerstört wurden und sowohl in den Baumaterialien selbst als auch zum Beispiel in Klimaanlagen oder Elektrogeräten, da waren Stoffe enthalten, die klimaschädlich sind und die Ozonschicht angreifen. Und dadurch, dass alles kaputt gegangen ist, konnten die Stoffe als Gas entweichen in die Atmosphäre.
Und das war so viel, dass man das dann messen konnte, oder wie?
Die Wissenschaftler am Japanischen Institut für Umweltstudien sagen, dass in den Monaten nach dem Tsunami ungefähr 6000 Tonnen von solchen klimaschädlichen Gasen in der Luft waren. Um die Wirkung so ein bisschen einzuordnen, haben die Forscher eine Vergleichsgröße genommen. Sie sagen, die zusätzlichen Treibhausgase haben einen Effekt auf das Klima wie 19 Millionen Tonnen CO2. Das sind schon 10% von dem, was in Japan so durch den Verkehr an Treibhausgasen in die Luft kommt.
Und wie sah das bei anderen Naturkatastrophen aus?
Ja, bis jetzt waren die Japaner wohl die einzigen, die das überhaupt untersucht haben. Sie meinen, dass Treibhauseffekte durch Naturkatastrophen bis jetzt unterschätzt worden sind und die Berechnungen und Modelle zum Klimawandel gerade in Jahren mit großen Katastrophen deswegen falsch sein könnten.
Okay, weg von den Katastrophen hin zu einem schönen Sonnenuntergang im Film Star Wars. Da gibt es einen Planeten, die Heimat von Luke Skywalker. Da gehen gleich zwei Sonnen auf einmal unter. Gibt es sowas wohl auch in echt?
Also bisher dachten Wissenschaftler, dass so ein Planet, auf dem man dann auch wohnen kann, nicht existiert. Einfach weil es da durch die beiden Sonnen so heiß wäre, dass das Gas, aus dem der Planet besteht, nie fest werden würde. Jetzt haben Forscher aus Utah aber nochmal nachgerechnet und sie sagen, es ist doch nicht so unwahrscheinlich. Nicht die Anzahl der Sonnen ist entscheidend, sondern der Abstand, den der Planet zu ihnen hat.
Also auf in den Sonnenuntergang. Danke Anna Tepper aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Der Regen ist im Westen von Deutschland noch gar nicht richtig weg. Da kommt er am Abend schon wieder. Auch im restlichen Bundesgebiet bleibt es nass. Und morgen wird es nicht besser. Im Gegenteil, mehr Wind und mehr Regen in der ganzen Republik bei Höchsttemperaturen zwischen 6 bis 14 Grad. Das war das Update. Ich bin Jakob Vogel. Schönen Abend.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.